Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Es gibt viele Menschen, die auf ihrem Weg durchs Leben immer mal wieder auf die Welt achten. Aber selten bleiben Menschen ihr ganzes Leben lang aktiv gegen Unrecht, Not und Elend und für Gerechtigkeit und Würde. So eine, die ihr Leben lang aktiv ist, ist die Berliner Pastorin Christiane Jenner der evangelischen Johannesgemeinde in Berlin. Asyl, Flucht, Armut, gleich ob in Übersee oder vor der Haustür, sind seit bald 40 Jahren die bestimmenden Themen ihres Lebens, im sozialen Brennpunkt und in ihrer bürgerlichen Gemeinde. In dieser Sendung geht es darum, woher Christiane Jenner die Motivation nimmt, sich immer neu einzusetzen, den Menschen zum Beispiel mit Kirchenasyl zu helfen. Und um ihr tiefes Gottvertrauen, aus dem zum Beispiel so engagierter wie ungewöhnlich erfolgreicher Konfirmandenunterricht erwächst. Ich freue mich auf viele Themen heute in der Sendung Menschen mit Christiane Jenner, die eigens für uns aus Berlin angereist ist. Herzlich willkommen, Christiane Jenner. Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Im Domradio die Sendung Menschen, heute mit Christiane Jenner. Das wissen wir schon, Christiane Jenner. Sie sind ein Christkind, das dieses Jahr an Heiligabend wie alt wird?
60 Jahre.
Ja, das gibt ja ein großes Fest, oder?
Heiligabend, das ist immer das Fest Jesu.
Okay.
Und ich werde das im Sommer denn nachholen.
Ah, ja. Beruf.
Beruf Pfarrerin.
Berufung.
Den Menschen das Evangelium, die gute Nachricht nahezubringen und ihnen Hoffnung zu geben und ihnen deutlich zu machen, dass es hinter dieser Welt, hinter dieser Wirklichkeit noch eine andere gibt, wie Gott, für die Gott für uns einsteht.
Religion? Welche Religion?
Ich bin evangelische.
Genau, bei Pfarrerin liegt das ja jetzt sehr nah. Und wie gerne?
Mit Leidenschaft?
Da leuchten ihre Augen. Von meiner Mutter habe ich.
Von meiner Mutter habe ich sicher die Beständigkeit und Hartnäckigkeit.
Ohne meinen Vater?
Ohne meinen Vater hätte ich nicht die Güte gelernt.
Religiös, in einem nicht religiösen Umfeld als Jugendliche zu werden, ging nur, weil?
Weil ich selber eine Enge spürte in meinem Zuhause und raus wollte in die Welt und die Augen aufgemacht habe, was da so los ist und in der christlichen Jugendarbeit gefunden habe, dass dort die Welt eine Rolle spielt.
Theologie wollte ich studieren, um?
Um mit Menschen zu arbeiten und für Menschen da zu sein und mit Menschen zu lernen.
Pfarrerin wollte ich werden, weil?
Weil ich in der Gemeinde ein Zuhause gefunden habe und anderen Menschen in der Gemeinde ein Zuhause geben wollte und dieses Zuhause teilen wollte.
Von Dorothee Sölle habe ich gelernt,
dass das Evangelium immer was mit dem Leben der Menschen zu tun hat und dass das Evangelium das Leben der Menschen verändern will.
Helmut Gollwitzer hat mich gelehrt,
dass Politik und Glaube zusammenhängen und nicht getrennt werden können.
Das erste Mal ein Slum gesehen habe ich in Rio de Janeiro. Das hat mich
tief berührt, weil ich solch eine Armut mir nicht vorstellen konnte vorher.
Wir als Gemeinde haben eine Partnergemeinde in Palästina, weil?
Weil die Christen in Palästina mit uns durch das Evangelium verbunden sind, durch unseren Glauben. Die Church of Hope in Ramallah ist eine lutherische christliche Gemeinde und wir uns als Christen miteinander verbunden fühlen.
Palästinas Kinder haben eine Zukunft, wenn?
Wenn in diesem Land Frieden möglich ist und eine Zwei-Staaten-Lösung greifen kann.
Als Oscar Romero ermordet wurde, war das für mich
ein tiefer Schmerz, weil ein Mensch gestorben ist, der mit Mut und Engagement für die Armen eingetreten ist.
In Taizé habe ich
gelernt, dass Kampf und Kontemplation sich gegenseitig bestärken.
Eine Patchwork-Familie braucht
Mut und Fantasie, dass nicht immer die gegenwärtigen Sorgen und Mühen zählen, sondern die Zuversicht, dass jeder dort seinen Weg finden wird.
Kindern in einer Patchwork-Familie geht es gut,
wenn man offen und bereit ist, ihre Eigenarten zu akzeptieren.
Die Mutter ihrer Stiefkinder hat sich umgebracht. Damit können Kinder nur leben, wenn
sie dieses Erlebnis verarbeiten können, wenn sie darüber erzählen können, wenn sie sich mitteilen können und wenn sie auf diesem Weg begleitet werden.
Flucht und Armut in der weiten Welt sind für mich
eine ständige Herausforderung.
Flucht und Armut in meiner Berliner Welt sind für mich
eine ständige Herausforderung.
Unser Konfirmandenunterricht ist gut, wenn?
Wenn die Unterrichtenden die Konfirmanden gern haben und offen auf sie zugehen.
Ich kann so viel Gottvertrauen haben, weil?
Weil mich Menschen darin immer wieder bestärken.
Ich will noch in diesem Leben unbedingt?
Noch unbedingt noch einmal nach Südamerika fahren und Schwester Caroline besuchen.
Gott ist?
Gott ist größer, als ich ihn mir vorstellen kann.
Und mehr zu all diesen Themen, wir schaffen das irgendwie jetzt in diesen 2 Stunden. Im Domradio in der Sendung Menschen ist unser Gast heute die Berliner Pastorin Christiane Jenner. Christiane Jenner, ich habe Sie und Ihre Gemeinde bei einer Lesung in Ihrer Kirche kennengelernt. Und ich war wirklich von Anfang an beeindruckt vom Ausmaß des Engagements von Ihnen und Ihrer Gemeinde. Das ist ja immer ein Gesamtkunstwerk für andere Menschen. Und zwar Menschen in Not weit weg und Menschen in Not ganz nah. Fangen wir mit den Menschen in Not weit weg an. Über dem Altar hängt immer ein großes, buntes Bild. Was für ein Bild?
Es ist unser Altarbild. Ein Apiera aus den Werkstätten der Caroline Meyer. In den 80er Jahren, ich denke 1981 war es, dass Helmut und Erika Reilen nach Chile gefahren sind und Caroline Meyer kennengelernt haben. Und in der Gemeinde gab es eine Diskussion, wie nach dem Umbau mit dem Altarbild zu verfahren sei. Da war nämlich eine große weiße Stelle. Und Künstler wurden beauftragt, Entwürfe zu machen. Und dann kamen Helmut und Erika Reilen mit dem Vorschlag, in den Werkstätten der Caroline Meyer so ein großes Altarbild mit Geschichten Jesu herstellen zu lassen. Und wenn Caroline bei uns in der Gemeinde ist, dann erinnert sie sich immer daran, wie sie auf dem Hof in den Werkstätten von Prismas de los Andes dieses Bild gefertigt haben und die Frauen ganz beeindruckt waren von diesem großen Auftrag und ganz lange überlegt haben, wie sie das Bild arrangieren. Und es ist ein Stern auf 4 Ebenen, Sterne auf 4 Ebenen in verschiedenen Farben, in denen die Geschichten aus dem Evangelium dargestellt sind. Eine große, bunte Bilderbibel.
Wie ist das denn damals gewesen? Also wenn Sie Künstler beauftragt haben, also war die Gemeinde geschlossen für diese Idee oder gab es da Widerstände, dass man ja auch andere Künstler, da sind wir ja schon beim Thema, Not weit weg und Not ganz nah, also andere Künstler oder Kunst, die einem vielleicht näher ist als naive Stoffbilder aus Lateinamerika, über dem Altar hängen haben wollten?
Also aus den Gemeindekirchenratsbeschlüssen von damals lese ich, dass es mit Mehrheit beschlossen wurde und dass damals, ich glaube 2000 Mark wurden bezahlt für dieses Altarbild, und damals eine große Summe.
Und wie ist das heute? Ist das immer noch unumstritten, dass das im Zentrum der Gemeinde ist?
Es gehört dazu. Es ist einfach die Johannesgemeinde. Wir haben dieses Bild auf unseren Tauf- und Konfirmations- und Trauurkunden. Wir haben Postkarten, die wir verschicken mit diesem Altarbild. Es ist ein Stück Identität der Johannesgemeinde.
Ich finde, das ist eine Gemeinde, wenn ich da einfach so ungeschützt von draußen drauf gucke, die es gewohnt ist, über den Tellerrand zu schauen. Also wir haben im Fragebogen schon kurz die Partnergemeinde in Palästina gestreift. Nun leben wir ja in einer globalen Welt und da kommt die Not der Menschen uns manchmal ganz nah. Und für ihre Gemeinde ist das zum Beispiel ganz normal, Kirchenasyl zu gewähren. Also es gibt Kirchenasylwohnungen und es gibt aber auch noch eine andere Schutzwohnung für verfolgte und verkaufte Frauen. Das kostet ja alles Geld. Also ich finde das ungewöhnlich, dass eine Gemeinde sagt, ja, wir halten diese Räume bereit, wenn jemand unseren Schutz braucht.
Ja, das hat auch eine lange Tradition. Das hat ein Kollege von mir, der jetzt im Ruhestand ist, begonnen. Und Ausgangspunkt war ein Brand in einem Abschiebegefängnis in der Augustastraße in Lichterfelde, in dem Häftlinge umgekommen sind. Und da hat sich die Gemeinde gefragt, was ist eigentlich los hier in unserem Stadtteil und in unserer Stadt? Und hat sich auf die Spur gemacht und gemerkt, dass man so wenig weiß über das Schicksal von Flüchtlingen und von Fremden in unserer Stadt. Und das hat den Anstoß gegeben, sich dafür stärker einzusetzen. Und zusammen mit Asyl in der Kirche, das in diesem Jahr 30 Jahre alt geworden ist, eben Flüchtlingen Schutz zu gewähren und sie zu unterstützen.
Wir können das Bild, das große Bild, das Ihre Gemeinde insgesamt zeichnen würde, nur skizzieren. Aber ich möchte eine Sache noch unbedingt ansprechen, denn das ist oft ein Vorwurf, wenn Christen sich für Not irgendwo weit weg in der Welt engagieren, dass die Not, die vor der Haustüre ist, dann zu kurz kommt. Bei Ihnen ist das genauso Thema. Sie sind mit einer Viertelstelle in einer Schule in einem nahegelegenen sozialen Brennpunkt. Und ich finde das sehr ungewöhnlich, weil unsere Gesellschaft und auch unsere christlichen Gemeinden oft sehr nach Klassen sortiert sind und die sich selten mischen. Bei Ihnen, in Ihrer bürgerlichen Gemeinde, ist dieser soziale Brennpunkt unglaublich präsent.
Der ist präsent dadurch, dass ich diese beiden Tätigkeitsfelder habe und das auch reintrage. Also welche Probleme an der Schule sind. Es sind 80% Kinder mit Migrationshintergrund. Es sind viele materiell ganz arme Familien. Und es ist schön, dass wir diese Arbeit der Schule, die unglaublich mutig ist, weil sie auf Kinder sehr individuell eingeht, unterstützen können. Mit unserem Engagement, es sind Lesepaten aus unserer Gemeinde, die an der Schule aktiv sind und eben auch materiell.
Ja, aber das ist ja ungewöhnlich. Also das Panorama, was jetzt schon in diesen paar Minuten, die wir darüber reden, entsteht, ist ja, dass es eine lebendige Gemeinde ist, die überall wachsam hinguckt und es selbstverständlich findet, mit anzupacken, oder?
Ja, das ist so. Und das sind viele Menschen, die das eben auch wollen. Die sagen nicht, das muss die Pfarrerin oder der Pfarrer machen, sondern wir selber nehmen das in die Hand. Und das macht einfach auch Spaß, mit solchen Menschen zu arbeiten und von ihnen auch herausgefordert zu werden.
Als Sie junge Studentin waren, ich habe eben gefragt, warum wollten Sie Pfarrerin werden, haben Sie sich Gemeinde so vorgestellt, wie Sie das heute in der Johannesgemeinde leben?
Doch, ich denke, ich habe mir Gemeinde so gewünscht, ja. Ich habe sie damals vielleicht nicht so erlebt, aber ich habe sie mir
also
so
vorgestellt,
gewünscht.
Das, was Sie machen wollten, ja. Sie als Pfarrerin mit Menschen da, ne? Nicht... Man hat ja immer so einen eigenen Traum in sich selber, wie man dann arbeiten möchte.
Ja, doch, das ist die Seite des Pfarramts, in der mein Traum erfüllt worden ist.
Na, wie schön. Weder das Pfarramt noch die Religion überhaupt war Ihnen so richtig in die Wiege gelegt, jedenfalls nicht in einer kirchlichen Variante. Und das erzählen wir nach den Nachrichten. Im Domradio. In der Sendung Menschen heute die Berliner Pastorin Christiane Jenner zu Gast. Christiane Jenner, Sie sind nicht nur Berliner Pastorin, Sie sind auch in Berlin-Mariendorf groß geworden. In einer Familie, die jetzt, sagen wir mal, keine unbedingten Kirchgänger gewesen sind, muss man sagen. Was für eine Familie war das? Was haben Sie vorgefunden, als Sie auf die Welt kamen, als Christkind?
Ich habe vorgefunden... Eltern, die die Kriegszeit erlebt hatten als sehr junge Menschen und dann noch viel dran zu arbeiten hatten. Eine liebevolle Großmutter, die sogenannte Atta-Oma, die immer auf mich aufpasste, wenn meine Mutter noch arbeiten ging. Und ich habe erlebt, Eltern, die versuchten, sich ein Leben in einigermaßen Wohlstand aufzubauen und darauf sehr stolz waren, auf diese vielen kleinen Schritte.
Wirtschaftswundereltern.
Genau, das erste Auto, die Waschmaschine, Reisen waren ihnen ganz wichtig und das ist mir auch wichtig geblieben.
Sie haben im Fragebogen gesagt, und dann, als ich Jugendliche wurde, dann wurde mir diese Welt zu eng und ich habe nach was anderem gesucht. Was war denn das, was zu eng wurde?
Dass immer nur auf sich und seine eigene kleine Welt gucken. Also mir wurde wichtig, in die große Welt zu gucken und zu wahrzunehmen, was dort los ist. Es war die Zeit der Studentenbewegung und es kamen die politischen Themen auf den Tisch.
Das heißt, wenn ich sage Wirtschaftswundereltern, dann waren die Eltern, haben sie ihre Kraft da reingestellt, für die Familie zu sorgen und materiell ein Auskommen zu haben und reisen zu können, aber die Kraft hat da auch aufgehört. Also es war ein nach innen auf die Familie gerichtetes Blicken und Arbeiten.
Ja, so würde ich das sagen. Also durchaus liebevoll und verantwortungsvoll, aber es war schwierig, politische Themen mit ihnen zu diskutieren.
Und das hat Ihnen gefehlt, die Politik?
Die hat mir gefehlt, beziehungsweise der Blick auf die große Welt und auch auf eine Welt, die eben anders sein könnte, als diese enge Kleine, in der es nur um mich geht und um das, was ich mir als nächstes anschaffen möchte. Ich habe meine Wurzeln, denke ich, sehr früh gefunden im Glauben und in dem Wissen, dass Gott uns in eine Welt gestellt hat, die größer ist als das, was mein unmittelbares Sorgen ist.
Wie haben Sie denn, also woher kam das, dass Sie in dieser Welt, die Sie dann anfingen als etwas eng zu empfinden, Ihre Wurzeln trotzdem finden konnten?
Das kam durch die Gemeinde, in der ich dann groß geworden bin. Das haben meine Eltern gemacht. Sie haben dafür gesorgt, dass wir eine christliche Erziehung hatten. Meine Mutter hat jeden Abend mit mir gebetet. Das habe ich noch in ganz tiefer Erinnerung. Also das war so ein ganz, war so ein Ritual, was mich, denke ich, sehr verwurzelt hat, auch in dem Vertrauen auf Gott und den Blick geweitet hat für jemanden, der größer ist und der über uns steht und der sein Zelt über uns gespannt hat.
Und mit diesen Wurzeln sind Sie dann in die evangelische Jugendarbeit, also die Gemeinde hatte eine große Jugendarbeit gegangen und haben da dann auch den Blick in die Welt gefunden.
Genau. Und da kamen denn die Themen auf den Tisch, beziehungsweise in die Gruppen, die Apartheid in Südafrika, die diktatorischen Politiker in Südamerika, der Aufstand gegen den Schah von Persien, die Konsumkritik, die Sehnsucht nach dem einfachen Leben.
All das hat gemacht, dass Sie Sehnsucht hatten, Theologie zu studieren und das zu Ihrem Beruf und Ihrer Berufung zu machen. Das haben Sie getan und das erzählen wir gleich. Warum unser Studiogast Theologie studieren wollte, das haben wir eben erzählt. Das erwuchs aus der Jugendarbeit und der Art und Weise, wie sie gemacht wurde, nämlich mit einem weiten Blick in die weite Welt. Christiane Jenner, unser Gast heute in der Sendung. Wenn man dann an der Uni ist und Theologie studieren darf, sind viele Menschen ganz enttäuscht von dem, was sie da vorfinden. Bei Ihnen war das nicht so. Sie sind aber auch zwei sehr außergewöhnlichen Menschen begegnet. Einmal Helmut Gollwitzer und Dorothee Sölle. Beide haben sich sehr geprägt. Fangen wir mit dem evangelischen Theologen Helmut Gollwitzer an. Der hatte in der bekennenden Kirche gegen Hitler Stellung bezogen und viel riskiert. War es das, was Sie so angezogen hat an ihm?
Das hat mich so angezogen, und dass er die Theologie von dem großen Katheder runtergeholt hat und zu den Menschen getragen hat. Und für mich eine ganz menschliche Gestalt war in den theologischen Diskursen, die wir geführt haben. Als ich an der kirchlichen Hochschule anfing zu studieren, da war das, wie du gesagt hast, also es war erst sehr abschreckend. Professoren, die weit weg waren von uns, und theologische Diskurse, die nichts mit meinem Leben zu tun hatten. Und dann kam ich an das Seminar der FU in der Innestraße, und da hatte ganz viel Theologie Platz. Das war die Theologie, die Helmut Gollwitzer und Friedrich Wilhelm Marquardt mit uns getrieben haben. Und es war die Theologie, die durch Dorothee Sölle in den theologischen Diskurs kam.
Das, trennen wir das mal, reden wir gleich drüber. Was war denn so anders an dieser Theologie? Welche Theologie haben Sie dann mit Helmut Gollwitzer studiert? Was haben Sie gemacht? Waren es die Themen? War es die Art und Weise, wie er gelehrt hat? Was war das?
Es war die Art und Weise, wie er gelehrt hat. Er hatte Humor, er war nah bei den Studenten. Und es war die Verbindung von Theologie und politischer Positionierung. Also er hat eben im Rahmen der bekennenden Kirche die Nazizeit aufgearbeitet und hat die Barmer theologische Erklärung in das Leben gestellt, also in die Theologie der Studenten, die er unterrichtete. Und da ging es auch um das Priestertum aller Gläubigen und um die Verantwortung jedes Christen an seinem Platz dafür, dass das Reich Gottes Wirklichkeit wird und Menschen Gerechtigkeit widerfährt und Diskriminierung und Verachtung von Menschen und Menschengruppen eben keinen Platz haben in der christlichen Kirche.
Dorothee Sölle hat vieles davon ganz ähnlich gesehen. Sie hat den christlichen Glauben auch nie von der Welt getrennt. Sie war weltweit bekannt und hat viele Menschen inspiriert und ermutigt. Was hat sie in Ihnen inspiriert? Oder wozu hat Dorothee Sölle Sie ermutigt?
Sie hat mich einfach rausgerufen. Sie hat mir deutlich gemacht, Glaube ist Leben in Beziehung, ist Leben in der Wirklichkeit, die uns umgibt, und ist Wahrnehmen von Unrecht. Auf den Spuren Jesu gehen und die Welt sehen bedeutet Unrecht und Armut wahrnehmen und mit der Hoffnung auf Gottes Reich Möglichkeiten und Fantasien entwickeln, dass diese Welt besser wird, dass Armut und Unrecht überwunden werden.
Diesen Blick haben Sie Ihr ganzes Pfarrerinnen-Dasein beibehalten, dass Unrecht überwunden werden kann. Deswegen erzählen wir in der zweiten Stunde auch aus Lateinamerika oder Palästina zum Beispiel, aber vorher zur vollen Stunde hören wir ein Wort, das Sie uns mitgebracht haben.
Im ersten Brief des Johannes, Kapitel 3, Vers 2, lese ich: Meine Lieben, wir sind nun Gottes Kinder, und es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Dazu hat Dorothee Sölle ein Gebet geschrieben. Und ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. O Gott, der du auftust und offenbar machst, wann wird es soweit sein? Wann werden wir sichtbar? Wann wird die Wahrheit an uns sichtbar? Wann wird man an unseren Städten sehen? Hier wohnen die Söhne und Töchter Gottes, die Schwarze nicht von Weißen apart halten und Türken nicht von Deutschen separieren. Und Frauen nicht von der Wahrheitsfindung ausschließen. Wann werden wir sichtbar, Gott, als deine Töchter und Söhne? Und ist noch nicht erschienen, was wir sein werden? O Gott, der du Leben hervorbringst und Lachen. Wann wird es soweit sein? Wann werden wir offenbar? Wann wird die Wahrheit uns sichtbar? Wann wird man an unseren Fernsehprogrammen erkennen, hier wohnen die Freunde Gottes. Sie schrecken niemanden ab, sie laden ein. Sie spielen Handball mit denen, die sie früher Feinde nannten, und trauen ihnen, die deine Kinder sind wie wir. Wann werden wir sichtbar, Gott, als deine Töchter und Söhne? Und ist noch nicht erschienen, was wir sein werden? O Gott, der du uns besser kennst, als wir uns selber kennen, wann müssen wir unser Gesicht nicht mehr verstecken vor den Verhungernden? Wann werden wir sichtbar? Wann wird die Wahrheit durch uns hindurchleuchten? Wann wird man an unseren Handelsbeziehungen sehen, hier wohnen die neuen Menschen, die Schwesterlichen? Wann wird die Sonne der Gerechtigkeit über uns aufgehen und die Ausplünderungsnacht zu Ende gehen? Wann werden wir sichtbar, Gott, Söhne und Töchter in deinem Reich? Und ist noch nicht erschienen, was wir sein werden? O Gott, der du alles geschaffen hast, wann wird es soweit sein, dass wir es sehr gut nennen wie du? Wann werden wir sichtbar? Wann wird die Wahrheit scheinen? Wann wird man an unseren Gärten und Feldern sehen, hier wohnen die sanften Kinder der Erde, die das Vergewaltigen nicht gelernt haben und das Plündern verlernten. Hier wohnen kleine Menschen, die die Türme nicht in den Himmel bauen und die Tiere nicht zu Tode testen. Gott, Freundin der Menschen, Freund der Erde, komm bald, Maranatha, beeil dich, mach uns sichtbar, Töchter und Söhne in deinem Reich.
Am Mikrofon Angela Krumpen und zu Gast im Studio die Berliner evangelische Pastorin Christiane Jenner. Christiane Jenner, dieses Gebet von Dorothee Sölle, das Sie uns mitgebracht haben, in dem fragt Dorothee Sölle, wann werden wir sichtbar als deine Töchter und Söhne? Wann werden wir denn sichtbar als Töchter und Söhne Gottes?
Wir werden sichtbar, wenn wir in dem Vertrauen auf Gott leben, dass er uns stärkt auf unserem Weg und uns Mut gibt, dort einzutreten, wo wir gebraucht werden. Für Menschen, die benachteiligt sind, für Menschen, denen es am notwendigsten fehlt.
Das war jetzt sehr abstrakt, aber was glauben Sie, wann kann jemand anders, und es geht ja auch nicht immer nur um die Menschen in Not, es geht ja auch um die Menschen, die sehen, dass jemand sich für jemanden in Not einsetzt, wann wird das sichtbar? Es gibt ja auch so eine Art, sich zu engagieren. Gut, da engagiert sich jemand, aber so richtig viel sichtbar wird er nicht.
Ich denke, wenn Menschen dieses Vertrauen ausstrahlen, dass Gott sie tragen wird, dass Gott sie tragen wird auf diesem Weg.
Was ist der Unterschied, wenn ich mich für, wenn ich eine Schutzwohnung einrichte und ich nehme Verfolgte auf, was ist der Unterschied, ob ich das tue, indem ich von Gott getragen werde oder ob ich das nicht bin?
Sicher nehmen Menschen aus unterschiedlichen Quellen ihre Kraft und ihr Vertrauen. Für mich als Christin ist die Quelle von Kraft und Vertrauen schon der Glaube an Gott. Und dieses sicher sein können, dass er mich unterstützt, wenn ich eigentlich den Weg nicht richtig sehe, wie das gehen soll, zum Beispiel mit einem Menschen, dem wir in der Gemeinde Schutz gewähren. Aber wir das tun in dem Vertrauen, dass sich ein Weg finden wird, weil wir uns einsetzen und weil wir nach Wegen suchen miteinander. Da wird für mich etwas sichtbar von den Söhnen und Töchtern Gottes.
Also das Vertrauen, dass es einen Weg gibt, auch wenn ich den jetzt nicht weiß, aber es wird ihn geben und es wird gut ausgehen.
Genau, diese Hoffnung.
Im Domradio heute zu Gast Christiane Jenner aus Berlin, eine Pastorin aus Berlin. Christiane Jenner, schauen wir Ihren Weg an, den Sie gegangen sind. Im Theologiestudium haben Sie bei Dorothee Sölle gelernt, bei Helmut Gollwitzer gelernt, bei großen Persönlichkeiten, die eigentlich das, was Sie in Ihrer evangelischen Jugendarbeit so geschätzt haben und weswegen sie auch Pfarrerin werden wollten, weitergetragen haben. Also dieser Blick auf die Welt und dieses Nicht-Trennen von Glauben und Evangelium und der Welt. Deswegen hat es mich nicht wirklich gewundert, dass sie sich als junge Theologin einer Gruppe angeschlossen haben, die hieß Christen für den Sozialismus. Und ich würde gerne ein bisschen über diese politische Dimension jetzt mit Ihnen sprechen, denn das ist für viele Christen völlig undenkbar. Die sagen, Politik und Christentum geht schon nicht zusammen, aber Sozialismus und Christentum geht fünfmal nicht zusammen, mindestens, oder tausendmal nicht zusammen. Christen für den Sozialismus, sie hat das angezogen. Warum? Und wie geht es für sie zusammen?
Wir hatten in Berlin ja den Sozialismus vor der Tür. Mhm. Die geteilte Stadt.
Das ist Berlin ja eher abschreckend,
West,
oder?
Berlin-Ost. Mhm. Das ist die Frage, wie man damit umgeht. Es war natürlich ein tiefer Schnitt, der durch die Stadt ging. Und es war eine ständige Herausforderung mit den Christen auf der anderen Seite der Mauer. Ich bin in West-Berlin groß geworden, in Kontakt zu bleiben. Aber trotzdem war es ein Thema, was uns immer wieder gereizt hat, diese unterschiedlichen politischen Systeme. Und wir haben im Westen eben gemerkt, welche zerstörerischen Kräfte der Kapitalismus hat. Wir haben auch wahrgenommen, welche zerstörerischen Kräfte der Sozialismus hat in der DDR. Das wurde nicht kleingeredet. Aber es gibt ja eine Form von sozialistischer Idee, in der die Menschen gleiche Chancen haben, in denen nicht das Geld regiert, sondern Menschen das, was sie zum Leben brauchen, wirklich zur Verfügung haben. Und das war eigentlich die Grundidee der Christen für den Sozialismus, weil wir diese Grundidee eben auch in der Bibel wiederentdeckt haben. Dass Menschen das bekommen, was sie zum Leben brauchen, an Liebe, an Würde, an Achtung, an materiellen Dingen. Und von dieser Grundidee haben wir uns damals tragen lassen. Ich habe dann ein spezielles Zuhause in dieser Gruppe gefunden, bei denen, die sich für die Exilchilenen eingesetzt haben.
Das sind die Chilenen, die vor der Diktatur in Chile unter Pinochet nach Deutschland geflohen sind und hier dann gelebt haben und versucht haben, von hier aus Widerstand zu organisieren. Das hat bei ihnen auch bewirkt, dass sie selber nach Lateinamerika wollten, also dass sie wollten das nicht nur in Berlin machen, sondern auch in Lateinamerika. Und als sie das erste Mal da waren, waren sie gar nicht in Chile, sondern in Sao Paulo. Und sind da so richtig, im Fragebogen habe ich danach schon gefragt, das erste Slum, mit dem sie wirklich konfrontiert waren, da haben sie gesagt, das habe ich mir nicht denken können, dass Menschen so arm leben können. Also wenn sie jetzt von diesem Gedanken kommen, Menschen sollen das Mindeste im Leben haben, als sie dann wirklich mit dem konfrontiert waren, wie Menschen wirklich leben, da waren sie einfach sehr erschüttert.
Ja, das habe ich mir aus meiner kleinbürgerlichen Welt kommend überhaupt nicht vorstellen können, wie Menschen in diesen Favelas leben können, mit nur einer Holzhütte um sich herum und einem Propanglas-Gaskocher. Ich erinnere mich, wir haben eine Gruppe irischer Priester in Sao Paulo besucht, die uns also durch diese Favela geführt haben und waren eingeladen bei einer Frau, die uns einen Cafezinho anbot, und saßen an ihrem kleinen Tisch in dieser Holzhütte, die mit Zeitungspapier tapeziert war. Und sie hatte wirklich nur diesen Propanglas-Gaskocher und eine kleine Spüle und diese drei Tassen, die uns dann zur Verfügung standen, und hat gestrahlt. Und das war so eine andere Wahrnehmung. Einerseits dieses totale Erschrecken über das, was Menschen aushalten müssen, und dann auch wieder das Lachen und das Strahlen, was in so einer Umgebung möglich ist.
Welchen Schluss haben Sie aus diesem erschütternden Erlebnis gezogen?
Ich habe den Schluss daraus gezogen, dass es in dieser Welt ganz viel zu entdecken gibt. Ich habe in Brasilien gesehen, die Wohnviertel der Reichen, die sich mit Stacheldraht abschotteten, von dem Armenviertel direkt neben ihnen und überhaupt nichts wissen wollten von den Menschen, die dort leben. Und dass es in dieser Welt ganz viel zu entdecken gibt, auch an Hoffnung, an Glaube, an Spiritualität, an Geschwisterlichkeit und Solidarität. Das haben uns auch diese irischen Priester nahegebracht, die uns durch diese Favela geführt haben und die so als Theologen der Befreiung unterwegs waren.
Also Sie haben daraus gelernt, dass man extrem arm sein kann und trotzdem Lebensfreude haben kann und dass es nicht nötig ist, sich dagegen abzuschotten. So verstehe ich Sie jetzt. Und haben sich dann auf den Weg gemacht, vielen Menschen in vielen Favelas zu helfen. Das ist eine große Aufgabe und auch im privaten Leben haben Sie sich nicht vor großen Aufgaben gescheut. Sie sind nämlich noch ganz junge Frau, Stiefmutter von zwei Jungs geworden. Und davon erzählen wir gleich. Im Domradio in der Sendung Menschen ist unser Gast heute Christiane Jenner, Pastorin aus Berlin oder in Berlin. Christiane Jenner hat zwei Stiefsöhne, drei Töchter. Ein Enkelkind. Das klingt nach Patchwork-Familie und das ist Patchwork-Familie. Und auch noch nicht mal so eine ganz leichte, denn das haben wir im Fragebogen schon gestreift. Ihre Stiefsöhne haben ihre eigene Mutter verloren, weil die sich umgebracht hat. Das ist einfach eine schwere Aufgabe für Kinder, die Mutterrolle einzunehmen, deren leibliche Mutter sich umgebracht hat. Und sie war noch sehr jung. Hat Ihnen das keine Angst gemacht?
Das hat mir schon Angst gemacht, aber ich habe immer gedacht, das schaffen wir schon.
Ja, dann eigentlich kommt da dieses Gottvertrauen, dieses, ich sehe den Weg nicht, aber es wird schon einen Weg geben.
Ja, das hat sicher eine Rolle gespielt, aber sicher auch so ein bisschen jugendlicher Mut. Ich will gar nicht sagen Übermut. Übermütig war ich eigentlich selten, sondern ich habe mir da viel zugetraut, weil ich dachte, das ist eine wichtige Aufgabe, das ist eine sinnvolle Aufgabe.
Sie haben dann drei Töchter geboren. Das ist ja für Kinder nicht leicht, ne? Also wenn Kinder aus so einer unheilen Welt kommen, gut, dann finden sie jemand Neues, der sich um sie kümmert. Aber dann sind da drei andere Kinder, die einen ganz anderen Platz in dieser Familie haben. Also die dann ja eigentlich in so einer heilen Welt mit Mama, Papa und den Kindern zusammenleben. Patchwork ist immer schwierig. Da muss man immer gut gucken, wie das zusammenwächst. Aber das stelle ich mir wirklich besonders schwierig vor.
Na, man muss das so in seiner zeitlichen Abfolge sehen. Also erst wurden wir Familie mit den beiden Stiefsöhnen. Und das hat seine Zeit gebraucht. Da wurden auch die Probleme deutlich, die du jetzt gerade aufgezeigt hast. Also aus so einer zerbrochenen, unheilvollen Situation auf einmal normale Kleinfamilie werden, das geht eigentlich nicht. Wir hatten deswegen immer einen Freund, eine Freundin, auch meine Schwester bei uns wohnen, die die Familie größer gemacht haben. Und dann wurde unsere erste Tochter geboren und die hat die Familie eigentlich zur Familie gemacht. Also dadurch wurde ich Mutter und die Söhne wurden Geschwister und haben Verantwortung übernommen und das war eine ganz schöne Erfahrung.
Okay, also es war gar nicht so problematisch, sondern es hat einfach was Heilsames dazu gewoben.
Es hat was Heilsames dazu gewoben, was die Probleme aber nur zeitweise gedeckelt hat. Also diese...
Es kamen ja auch noch zwei Mädels.
Es kamen noch zwei Mädels, aber auch die haben eigentlich uns immer stärker zur Familie gemacht. Das war schon eine tolle Entwicklung. Aber die Stiefsöhne waren älter und hatten ihre eigenen Vorstellungen und waren auf dem Weg ins Leben. Der Älteste war 13 Jahre, glaube ich, als unsere Tochter geboren wurde, also in der Pubertät. Und es hat sich schon abgezeichnet, dass er seinen Weg auch in seiner ganz eigener Weise suchen wird.
Sie haben beide Söhne haben keinen leichten Weg gesucht. Einer hat die Schule abgebrochen, ist ausgezogen, ist auch am Rande der Kriminalität unterwegs gewesen, dann ins Ausland gegangen. Und der andere hatte einen Traum, der wollte Opernsänger werden, ist aber nie an der Musikhochschule wirklich gelandet, ist aber heute unterwegs als Sänger. Und Eltern und Stiefeltern und auch Stiefmütter fühlen sich oft schuldig und extrem ohnmächtig in Zeiten, in denen die Kinder so zu entgleiten scheinen oder auch real entgleiten manchmal. Wie ist es Ihnen denn ergangen? Also in diesen Zeiten, wo ja keiner wissen konnte, wie das ausgeht, ne? Also dieses Ausziehen und da mit der Polizei und dem Gericht in Kontakt kommen, ins Ausland gehen, ganz weit weg nach Asien.
Also es waren sehr spannungsgeladene Zeiten, aber ich habe mich eigentlich nie schuldig gefühlt, weil die Geschichte, die die Kinder vorher hatten, eigentlich die tragende war. Die waren 11 und 8 Jahre, als wir Familie wurden, und da war schon ganz viel gelaufen, sodass ich eigentlich in dem Vertrauen, dass sie ihren Weg schon finden werden, sie hab gehen lassen.
Ist das was, als Pastorin haben Sie sicher ja auch mit Eltern zu tun, die jetzt heute aktuell Kinder, größer werdende Kinder begleiten, die einfach Wege nehmen, die Eltern nicht verstehen und die sehr, sehr Angst machen. Das ist ja bei Mädchen auch oft, dass sie aufhören zu essen oder anfangen zu ritzen oder sonstige Verhalten haben, die man nicht wirklich gut verstehen kann. Machen Sie diesen Eltern Mut aufgrund ihrer eigenen Erfahrung mit ihren Stiefsöhnen?
Das versuche ich, aber ich merke, wenn man in dieser Angstsituation ist, dass denn andere Erfahrungen oft gar nicht so tragen. Also ich denke, es ist wichtig, es mit anderen auszuhalten.
Okay.
Und sie zu bestärken, dass es gut ausgehen wird, aber diese Angst eben auch mit auszuhalten.
Zumindest können Sie heute auch erzählen, dass es bei Ihren Stiefsöhnen gut ausgegangen ist, oder?
Sie haben einen sehr spannenden Weg gefunden. Einer ist buddhistischer Mönch geworden, hat lange in Thailand, in Burma, in Kanada gelebt, lebt jetzt in Berlin und unterrichtet, lehrt andere Menschen, hat seine eigene Gemeinde hier in Berlin. Der andere hat sich seine Bühne geschaffen. Er ist nicht auf den Bühnen der Welt angekommen, aber auf den kleinen Bühnen, in denen er sein Publikum beglückt. Und ich finde, das ist eine ganz besondere Leistung, sich so etwas zu schaffen. Und ich bin da ganz stolz drauf.
Das hört sich auch sehr schön an. Und das ist im Leben der Menschen sowieso eine Zeit, dieses Erwachsenwerden, die ihnen immer besonders nah war. Deswegen haben sie sehr viel Energie und Liebe in ihren Konfirmandenunterricht gesteckt. Und sie wollten auch gerne, dass wir darüber reden. Und das tun wir aber nach den Nachrichten. Mit Christiane Jenner in der Sendung Menschen im Domradio will ich jetzt der Pfarrerin aus der Berliner Johannesgemeinde über ihren Konfirmandenunterricht sprechen. Denn wir hätten ganz, ganz viele Themen zur Auswahl. Palästina, wo sie sehr engagiert sind, wo sie eine Partnergemeinde haben. Sie waren ganz oft in Lateinamerika. Ihre Schule im sozialen Brennpunkt in Berlin. Also es gäbe ganz viele Dinge zu besprechen. Und Sie haben aber gesagt, mir liegt der Konfirmandenunterricht so am Herzen, darüber will ich sprechen. Was ist denn an den Konfirmanden so wichtig, dass Sie, ich sag jetzt mal, Palästina und Chile und den sozialen Brennpunkt verdrängen?
Einer muss ich sagen, ich habe den im letzten Jahr abgegeben, den Konfirmandenunterricht.
Ich weiß,
nach 30 Jahren Konfirmanden- und Jugendarbeit in der Gemeinde. Immer war das mein Schwerpunkt, weil ich die Jüngste war, die in die Gemeinde kam. Und da war das meine Aufgabe. Und im Laufe der Jahre habe ich gemerkt, was das für eine schöne Aufgabe ist, Menschen zu begleiten auf ihrem Weg im Leben. Die Pubertät ist ja nicht so eine einfache Phase.
Ach, ehrlich? Okay, ich habe gerade ein paar Pubertierende zu Hause. Ja.
Aber sie ist eine Phase, in der Jugendliche auf dem Weg sind, sich selber zu finden und die Werte zu finden, denen sie folgen wollen. Und sie auf diesem Weg zu begleiten und ihnen Wege zu zeigen, diese Werte zu finden, das finde ich eine ganz tolle und dankbare und spannende Aufgabe.
Sie machen auch spannende Dinge mit denen. Also ich habe jetzt nur ihre Predigten gelesen, also bei den Konfirmationsfeiern. Aber da konnte man ja auch das ein oder andere aus der Konfirmandenzeit entnehmen. Unter anderem, dass die offensichtlich und auch nicht nur eine Gruppe in den Wald geschickt werden. Was passieren denn da für Dinge?
Das ist das legendäre Trommlerspiel, was in der Johannesgemeinde eine ganz lange Tradition hat.
Die laufen in den Wald, suchen eine Trommel?
Genau.
Im Ernst?
Genau. Die Thema, das sind die konfirmierten Jugendlichen, die die Konfirmanden in der Konfirmandenzeit begleiten und auch unterrichten. Die gehen in den Wald mit Dosen, suchen sich dort einen Platz im dichten Gebüsch und trommeln. Es gibt immer so ungefähr 5 Trommlerstationen. Und dann werden die Konfirmanden im Dunkeln ins Dickicht geschickt.
Im Dunkeln, das ist Abend oder nachts?
Nachts ist es. Ja, es geht immer erst im Dunkeln los, so gegen 9:30 und endet so gegen 12 Uhr nachts. Und in diesem Wald müssen sie dann diese Trommlerstation finden. Und wenn sie alle gefunden haben, dann kommen sie an die Stelle, in der sie in den Wald geschickt worden sind. Da stand ich über 18 Jahre.
Okay.
Sie wenn sie alle, also sie müssen, genommen.
Also diese Gruppen müssen 5 trommelnde andere Jugendliche finden. Gruppen.
Genau.
Okay.
Und müssen da eine Aufgabe erledigen und einen Zettel mitbringen als Beweis, dass sie da waren. Und dann haben sie das Spiel bestanden. Das ist eine starke Herausforderung. Es braucht viel Vertrauen in die anderen. Es sind immer so 5, die in den Wald gehen zusammen. Dass man sich gegenseitig unterstützen und helfen kann. Wo der eine nicht sieht, sieht der andere vielleicht mehr. Und es braucht auch Vertrauen, auch im Dunkeln seinen Weg zu finden. Ich finde, das ist ein sehr symbolisches Spiel.
Okay, also offensichtlich wird auch dabei Frust produziert. Also die kommen auch schon mal weinend aus dem Wald zurück und haben gar nichts gefunden und haben überhaupt keine Lust, da wieder hinzugehen. Und dieses Dunkle, also dieses den Weg nicht wissen, das ist ja auch die Angst, die vor ihnen liegt. Das Leben liegt vor ihnen und sie wissen nicht, wie ihr Weg durchs Leben gehen wird und was sie selber gestalten können und wo individuelles oder kollektives Schicksal sie treffen wird. Das wissen sie ja alles nicht. Also es ist eine große Metapher. Aber das könnte man ja jetzt ja auch mit, was weiß ich, anderen Jugendlichen spielen, so ein Trommelspiel. Was hat denn das mit Konfirmation zu tun?
Konfirmation hat was mit Gemeinschaft zu tun, mit Hereinwachsen in eine Gemeinde. Und dieses sich an die Hand nehmen, den Weg nicht wissen und durch Gestrüpp und Widerstände und geäst gehen, indem man sich auch mal eine Schramme und Beulen holt. Das ist auch der Weg einer Gemeinde.
Und in den Predigten tauchen dann oft die Seligpreisungen auf und das Reich Gottes, was sie offensichtlich im Wald auch lernen sollen, sich so zu verhalten, dass hier schon das Reich Gottes sein kann. Also so predigen sie dann jedenfalls.
Wenn ich das jetzt mit dem Trommlerspiel in Verbindung bringe, denke ich, es ist diese Hoffnung, ich werde ankommen. Und die Seligpreisungen sind für mich ein Kernstück des Evangeliums. Hungernde werden satt. Barmherzige werden Barmherzigkeit erfahren. Leidende werden getröstet. Das ist diese große Vision des Reiches Gottes, das hier und dort auch schon sichtbar wird unter uns.
Und es liest sich auch so, dass sie die Träume, die Jugendliche, Gott sei Dank in diesem Alter haben, dass sie die sehr ernst nehmen, aber dass sie sich wünschen, dass diese Träume sich mit dieser Vision verbinden und dass es keine kleinen Träume für ein kleines eigenes Leben werden, sondern dass es große Träume für das große Leben von allen Menschen zusammen werden.
Mit diesem großen Anspruch bin ich reingegangen in den Konfirmandenunterricht und ich habe gemerkt, dass auch die kleinen Träume eine große Dimension haben. Dass die Bedeutung der Familie und diese Sehnsucht, einen sicheren Stand in dieser Welt zu gewinnen, dass das etwas ganz Wichtiges und Elementares ist und dass das eigentlich die Grundlage auch ist, bereit zu werden für die großen Träume. Und deswegen freue ich mich auch an den kleinen Träumen der Jugend.
Aber Sie wünschen schon, dass Sie Ihre Füße auf den Boden des großen Traums stellen?
Ich wünsche mir, dass sie in die Welt schauen. Das finde ich ganz wichtig. Und ich habe mich sehr gefreut, dass im vergangenen Jahr eine Jugendliche aus unserer Gemeinde nach Bolivien gegangen ist, mit Christo Vive als Freiwillige und im Kindergarten Tirani arbeitet und in diesem Jahr eine Jugendliche nach Chile geht und dort ein freiwilliges soziales Jahr macht.
Christiane Jenner, evangelische Pastorin in Berlin in der Johannesgemeinde, ist heute zu Gast in der Sendung Menschen. Christiane Jenner, am Ende der Sendung versuche ich immer gerne nochmal mit dem Gast die Welt so anzuschauen, wie er sie wirklich heute sieht. Also diesen ganzen Weg, den wir jetzt angerissen haben, mehr ging nicht bei so vielen Dingen, die sie gemacht haben. Darunter liegt ja, also so kommt es mir jedenfalls vor, nicht nur das Vertrauen, das Gottvertrauen, über das haben wir schon gesprochen, aber ja auch eine ganz große Stetigkeit. Also die Motivation ist ja nicht irgendwann abgerissen. Es gibt viele Jugendliche, die ihren Platz finden wollen in der Welt und an einer gerechteren Welt mitarbeiten wollen. Und dann irgendwann kommt die eigene Familie oder es kommen Enttäuschungen oder es kommt irgendein Frust, den man mit Kirche erlebt hat, und dann bricht das ab. Bei Ihnen ist das nicht so. Es kann man sagen, okay, Sie sind im Vorteil, weil Sie sind von Berufswegen unterwegs. Aber auch da kann man das ja sehr unterschiedlich machen. Und es gibt immer mehr Menschen, die einen Burnout bekommen. Davon sind auch Pastoren und Pastorinnen nicht ausgenommen. Deswegen würde ich Sie gerne fragen an dieser Stelle, was macht eigentlich, dass Sie mit dieser Stetigkeit unterwegs sind, dass Ihre Motivation hält und trägt und Sie neue Projekte entwickeln und neues Unheil kommt und Sie sagen nicht, ja, man kann ja nicht die ganze Welt retten, sondern Sie gucken wieder hin und gucken, was Sie da tun können. Wo kommt das her, diese Stetigkeit?
Also sicher habe ich angefangen als junger Mensch in der Hoffnung, ich kann die ganze Welt retten.
Okay, das lernt man dann. Das ist ja normal und das lernt man dann.
Im Laufe der Zeit, dass das nicht der Fall ist, aber dass man hier und da etwas tun kann und vielleicht sogar auch einen Menschen retten kann. Das liegt an den Menschen, die mich immer wieder herausfordern.
Aber Sie gucken ja hin, also Sie sagen jetzt auch hier und da mal was zu tun. Das ist mir zu bescheiden mit Verlaub, weil es ist einfach ganz durchgängig und Sie haben ja nicht mal hier und da was getan, sondern Sie sind ja durchgängig solidarisch aktiv, egal ob jetzt weit weg oder nah, da fließt viel Geld, da fließt unglaublich viel Zeit rein und ja auch Kompetenz und Know-how und all sowas. Also das ist ja nicht hier und da mal jemand gerettet und Sie haben tatsächlich auch wirklich Menschen gerettet, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, müssen wir auch nicht, weil es mich interessiert viel mehr, wie diese Motivation lebendig bleibt. Warum Sie nicht gesagt haben, naja, ich kann halt nicht die ganze Welt retten, dann ist das ein Tropfen auf den heißen Stein, kann ich auch sein lassen. Nein, haben Sie nicht. Das, was Sie machen können, machen Sie weiter.
Ja, das liegt sicher an diesem wunderbaren Beruf, dass der mich immer wieder neu herausfordert und mich in einen Kontext von Menschen stellt, die mich herausfordern. Also ich kam in die Johannesgemeinde, da war die Arbeit von Schwester Caroline präsent und ich habe mich unglaublich gefreut, an diesem Faden weiter stricken zu können. Und den werde ich auch nicht loslassen.
Welche Rolle spielt denn in dieser nicht nachlassenden Motivation Gott? Ihr Verhältnis zu Gott? Und Sie haben, das muss ich vielleicht sagen, Sie haben eine Bibel mitgebracht. Die sieht so richtig aus, wie eine Bibel nach einem langen Pfarrersleben aussehen soll. Ganz zerlesen. Und sie hat bestimmt auch schon mal irgendwo im Wasser gelegen. Wenn ich mir diese Wasserkränze da angucke, ist sie mal nass geworden oder eingeregnet oder wie auch immer. Sie haben einen netten Beutel, in dem Sie diese Bibel spazieren tragen. Das sieht, die Kollegen haben schon gesagt, andere haben Handytaschen. Sie haben eine Bibeltasche. Also, welche Rolle spielt die Bibel? Welche Rolle spielt Gott dabei?
Gott spielt dabei, dass er mich immer wieder neu auf den Weg schickt, dass er mein Begleiter auf diesem Weg ist.
Wie macht er das denn? Schubst er Sie an und sagt, Christiane, jetzt mal hopp?
Genau.
Und wie macht er das?
Indem er einfach sagt, du kannst hier nicht ruhig sitzen bleiben und wenn jetzt hier an dieser Stelle nichts getan wird, dann wird auch nichts passieren. Also überlege dir, was du da einbringen kannst.
Wenn Sie das so erzählen, sind Sie einfach in einem Gespräch mit Gott? Das heißt, Sie nehmen die Welt wahr und tragen das vor Gott? Oder wie kann es sein, dass er zu Ihnen spricht? Sie hören ja keine Stimmen, ich bin ganz sicher.
Nee, ich bin in einem Gespräch mit Gott. Das bin ich in sehr entscheidenden Situationen auf jeden Fall. Gerade wenn ich mir überlege, ist das jetzt eine Aufgabe, die ich so übernehmen kann und möchte. Aber ganz wichtig, das möchte ich wirklich nochmal betonen, sind für mich die Menschen, die mit mir dabei auf dem Weg sind. und die, wie ich, im Gespräch sind mit Gott und die aus der Bibel einen Auftrag herauslesen. Dass es eben nicht bedeutet, sich gemütlich einzurichten in seinem privaten oder gemeindlichen Umfeld, sondern dass der christliche Glaube immer etwas zu tun hat mit dem Dasein für andere. Und dass Gemeinde immer im Dasein für andere gelebt wird.
Dann vermute ich mal, dass Sie sich wünschen, dass einfach genau das, so wie es ist, noch weitergeht? Oder gibt es auch was, wo Sie sagen, das fehlt mir noch, das hätte ich noch gerne, das wünsche ich mir?
Ich hätte mir gerne noch mehr Leidenschaft, noch mehr Angstfreiheit in vielen Herausforderungen. Oft ist es so, dass ich mich frage, oh, kann ich das jetzt auch noch übernehmen? Und dann einknicke. Und dann denke, vielleicht hätte ich diese Herausforderung doch mehr annehmen sollen.
Also, dann wünsche ich Ihnen noch mehr Mut und hoffe, dass das niemanden entmutigt, der Ihnen jetzt 2 Stunden zugehört hat und schon so viel Mut vorgefunden hat. Also für Sie noch viel mehr Mut und für alle Hörer, und für mich natürlich auch annähernd so viel Mut, wie Sie hier, von dem Sie hier erzählt haben. Christiane Jenner, ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute hier hingekommen sind. Und wünsche Ihnen, dass Sie diesen Mut noch finden, noch mehr Mut. Ich danke allen, die eingeschaltet haben und wünsche ein gutes, mutiges Leben. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.